All right, the next talk will be in German language. There are English-speaking lectures in room 1 and room 2. That being said, wie ihr bereits gemerkt haben werdet, ist dieser Kongress doch relativ voll. Das heißt, im Moment geht's noch, aber sollte er noch voller werden, würde ich darum bitten, dass ihr ein bisschen darauf achtet, dass die Fluchtwege freigehalten werden und niemand blockiert ist. Das gilt auch für Taschen und insbesondere Kabel. Okay, zum Vortrag an sich ist eine ganz spannende Sache, finde ich, weil wir heute mal den Blick ein bisschen auf eine andere Seite lenken. Es ist ein Kongress, der fokussiert sich relativ stark auf die Privatsphäre und wir haben heute mal die Möglichkeit, die Sicht eines professionellen Fotografen zu erleben. Er ist Mitarbeiter der DDP hier in Berlin. Er fotografiert hauptberuflich und ist nicht nur in Deutschland tätig, sondern durchaus auf der ganzen Welt, China, Iran, Darfur, um nur mal einige Beispiele zu nennen. Ich freue mich auf einen spannenden Vortrag. Axel Schmidt.
Kannst du nochmal den Bildschirm wieder einschalten? So, ja, guten Abend. Mein Name ist Axel Schmidt und ich freue mich, dass ich hier auch als Vertreter der Mainstream-Medien sprechen kann. Und ja, gleich geht's los, wenn das hier eingeschaltet ist. Er zeigte eben No-PC-Signal an. Ah ja. Okay, kann losgehen. Ich möchte heute mal erzählen, aus Sicht der Mainstream-Medien, wie das Bild in die Zeitung kommt, beziehungsweise einen kleinen Blick werfen in den Maschinenraum der Nachrichten. Was man hier sehen kann, ist das Bildbüro der Nachrichtenagentur, für die ich arbeite, hier in Berlin. Also nicht das aktuelle, sondern das bis vor einigen Monaten. Das aktuelle Bild habe ich gerade nicht, aber es sieht im Prinzip ganz genauso aus. Und als erstes möchte ich mal einen Überblick geben, wie ein Bild in die Zeitung kommt. Da steht dann an erster Stelle das Ereignis, was stattfindet, beziehungsweise die Agenda, die in den Zeitungen gerade getrieben wird. Und dieses Ereignis führt zu einer Nachricht, die dann durch Nachrichtenagenturen gecovert wird. Da gibt es in Deutschland zwei nationale Nachrichtenagenturen, die DPA, Deutsche Presseagentur, und die DDP. Dann gibt es noch internationale Nachrichtenagenturen, die auch in Deutschland tätig sind, Reuters, AP und AFP. Und die Nachrichtenagenturen liefern sozusagen das Material der Nachricht oder des Ereignisses, was stattfindet, an die Zeitungen. In den Zeitungen sitzen die Redakteure, die sehen den Eingang der verschiedenen Nachrichten aus den verschiedenen Nachrichtenagenturen, haben ihre eigene Agenda und mixen dann quasi aus den Nachrichten, die sie von den Nachrichtenagenturen bekommen, ihre Zeitung zusammen. Überregionale Zeitungen haben auch noch viele eigene Redakteure, die auch noch eigene Geschichten machen, aber regionale und Lokalzeitungen benutzen zumindest für den Mantel meist ausschließlich Material der Nachrichtenagenturen. So, ich spreche jetzt heute als Fotograf, also ich bin Fotograf bei der Nachrichtenagentur und möchte als erstes mal erklären, wie quasi es dazu kommt, dass ich irgendwo hingehe und irgendwo ein Foto mache. Das funktioniert so, dass es gibt bei uns eine Terminredaktion, da sind zwei, drei oder vier Leute beschäftigt, je nachdem, die nichts anderes machen als die Termine zu sammeln, die quasi im nächsten Tag oder in nächster Zeit stattfinden. Die geben dann eine Zusammenfassung davon raus und innerhalb der verschiedenen Redaktionen, also das Vermischte oder die Politikredaktion oder die Bildredaktion, werden dann diese Terminlisten durchgegangen und daraus wird dann ein Plan für den nächsten Tag erstellt, den dann auch die Zeitungen bekommen und die Kunden bekommen, also nicht nur Zeitungen, Zeitschriften, auch die Internetseiten der verschiedenen Zeitungen bekommen diesen Plan. Ja, und zusätzlich zu den Terminen, die man quasi voraussehen kann, passieren natürlich auch Spot News, also Ereignisse, die nicht voraussehbar sind und auf die man dann reagieren muss. Gut, dann gibt es halt einen Plan für den nächsten Tag und als Fotograf geht man dann eben auf den Termin oder wird halt überrascht durch den aktuellen Ablauf und macht dann da Fotos. Die Fotos schickt man dann an die Bildredaktion, die man hier sehen kann, und die überprüfen dann die Beschriftung der Bilder. Also die Bilder beinhalten immer noch so Metadaten, wo der Fotograf auch noch reinschreibt, was wann wo passiert ist. Und das wird überprüft und dann wird von den Bildredakteuren auch noch die Relevanz der Bilder beurteilt und die Qualität beurteilt und auch gecheckt, dass da nichts gestempelt ist oder andere Veränderungen vorgenommen worden sind. Das wird dann da nochmal überprüft. Und dann gibt immer, das gilt immer das Vier-Augen-Prinzip, also jemand beschäftigt sich mit den Bildern und mit dem Thema und ein weiterer Redakteur gibt das dann raus. Genau, so. Und die Rausgabe, das also nennen wir auf den Draht geben, das geschieht über verschiedene Wege. Also die meisten Kunden bekommen die Bilder über Satellit, über MECOM. Da ist dann in den Redaktionen auch noch ein Terminal aufgebaut, wo dann die Nachrichten und die Bilder reinkommen. Aber viele beziehen es auch über das Internet mittlerweile. Genau. So. Dann als nächstes möchte ich anhand der verschiedenen Kategorien der Termine mal erklären, wie so Bilder zustande kommen. Das ist das Bild, was auch in der Ankündigung des Vortrages verwendet wird. Das ist letztes Jahr in Peking. Da muss man natürlich über Sport berichten, weil da waren die Olympischen Spiele. Und ja, dieser junge Mann möchte also nicht, dass ich da fotografiere. Warum nicht? Das kann man jetzt hier sehen. Das sind chinesische Soldaten, die eingesetzt werden, da um den Ablauf da dieser Olympischen Spiele zu ermöglichen. Und das wirkt natürlich auf das europäische Auge ein bisschen kurios. Und das war denen auch irgendwie klar. Und deshalb wollten die halt nicht, dass ich das fotografiere. Und genau, ja, da. So. Weil eigentlich ist natürlich gedacht, dass ich solche Bilder mache. Also vom chinesischen Staat und den Veranstaltern der Olympischen Spiele, die haben sich halt vorgestellt, dass mehr solche Bilder dabei rauskommen. So, da kann man dann auch mal zeigen, wie sowas gemacht wird. Das ist hier der Arbeitsplatz von dem Fotografen. Also die Bilder, ach genau, die Bilder, die hier kommen, sind also in der Regel von mir, außer ich sage es dazu oder ich bin drauf, dann sind es natürlich auch nicht von mir. So. Also der Fotograf, der hat hier seine Kameraausrüstung stehen, hat noch einige ferngesteuerte Kameras im Einsatz und in der Regel wird bei solchen Großveranstaltungen werden die Bilder remote geeditet. Das heißt, man fotografiert, manchmal ist die Kamera direkt über das LAN-Kabel verbunden, manchmal muss man die Karten in den Computer stecken und dann sieht die Bildredaktion, egal wo sie jetzt sitzt, also ob die jetzt in Singapur sitzt oder in Deutschland oder direkt vor Ort sitzt, sieht dann die, da werden dann Thumbnails übertragen, also kleine Bildvorschauen übertragen. Danach editiert dann der weit weg sitzende Editor die Bilder, also sucht die aus. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, dass der Fotograf das halt selber editiert und dann die fertigen, auch oft beschrifteten Bilder dann in die Redaktion schickt. Und ja, genau. Das sind dann die Bilder sozusagen, die auch erwartet werden von solchen Sportveranstaltungen. Und das ist das Bild sozusagen, wie das eben entstanden ist. So sieht das dann aus. Also diverse Fotografen haben gemerkt, dass irgendwie sicherlich das gut aussieht, wenn sich das Feuerwerk in diesem See da spiegelt, so, und haben dann alle ihre ferngesteuerten Kameras da aufgebaut und können dann halt da gleich die Bilder machen. Die Plätze waren also sehr, sehr stark umkämpft und musste man früh genug da sein. So, dann kommen wir zum nächsten Thema, die Spot News. Also Sachen, die jetzt sich nicht voraussagen lassen. Das hier ist vom NATO-Gipfel dieses Jahr in Straßburg gewesen. Und da funktioniert das so, dass also es auch eine große Planung gibt und einige Fotografen sind für den offiziellen Teil zuständig. Einige Fotografen stehen zur Verfügung, um die Demonstrationen zu covern. Und in dem Fall war ich also das Außenteam. Also wir nennen das dann Piercing-Team. Es gibt das Piercing-Team und das Schlips-Team. Und ich war da beim Piercing-Team. Und das sieht dann so aus. Da vorne kann man mich sehen. Das ist kurz nach dem Foto gemacht, sozusagen, als ich das aufgenommen habe. Und ganz klar hier das Foto. Also Feuer ist immer sehr eindrücklich auf Bildern. Und dann weiß man auch gleich, wo man ist mit dem Schild. Und das ist sozusagen das Wesen eines Nachrichtenfotos. It's putting the elements together, also quasi, was ist die Nachricht? Also es gibt eine gewaltsame Demonstration in Straßburg und das kann man hier sehen. So. Und das wurde halt auch immer schlimmer. Und also die Bilder, die jetzt kommen, die sind über mehreren Tagen entstanden während dieser Demonstrationen, die den NATO-Gipfel da begleitet haben. Und ja, hier kann man eigentlich jetzt auch schon ganz gut erklären, was also eine Problematik ist, der man sich als Fotograf gegenüber sieht, nämlich dass natürlich diese Leute, die auf dem Bild sind, nicht gerne fotografiert werden wollen dabei, was sie da machen. Und weil dieser junge Mann hier zum Beispiel mit der Zwille, der macht gerade einen Mordversuch und wenn also die Polizei das Bild sieht, dann wandert der halt für mehrere Jahre ins Gefängnis. Und ja, das ist sozusagen die Problematik. Also als Fotograf ist man vor Ort, es gibt was passiert und man muss sozusagen darüber berichten, so wie es passiert. Und ja, dieses Bild habe ich hier reingenommen, um zu zeigen, dass schon meistens der Versuch gemacht wird von Fotografen, also auch von mir, die Leute jetzt nicht gleich ans Messer zu liefern, weil ich muss ja auch öfters mal auf solche Veranstaltungen und wenn das immer passiert, dass die Leute ins Gefängnis wandern, nachdem ich sie fotografiert habe, dann ist das für mich halt auch sehr mühsam, also das ist so schon sehr mühsam. Und ich habe natürlich auch zahlreiche Franzosen oder Türken, die da jetzt gerade da im Einsatz sind, fotografiert, die sich nicht so maskiert haben wie der junge Mann hier, und aber dann nicht gesendet, weil ich dachte, das ist vielleicht gar nicht, also ich will ja nur erzählen sozusagen, was da passiert. Und mir wurde gesagt, die Zwischenfragen ist schwierig wegen den Mikrofonen, vielleicht merken Sie sich das einfach und dann hinterher, genau. Und genau. Ja, wo war ich denn? Deshalb versuche ich, den Impact auf die Leute, die das machen, so gering wie möglich zu halten. Aber das nichtsdestotrotz, also für die Polizei ist es möglich, den Herrn zu identifizieren, wenn die vorher den gefilmt haben irgendwie. Es laufen ja überall Polizisten mit Filmkameras rum. Und wir das Tuch in Kombination mit der Mütze, in Kombination mit der Jacke und vorher auf dem Film, den die Polizei gedreht hat, hat er das vielleicht unten gehabt und schon ist er identifiziert. Also es ist immer schwierig so. Und gerade bei dieser Veranstaltung führte das auch dazu, dass ich Drohbriefe per E-Mail kriegte, E-Mails von Polizisten kriegte, da von der französischen Polizei, die gerne auch die Bilder haben wollte, die, was natürlich nicht geht. Und ja, also das ist dann relativ unerfreulich, aber auch verständlich. Also dieser junge Herr zum Beispiel, wenn man sich das genau anguckt, zündet gerade dieses Häuschen an und es ist natürlich klar, dass er dabei nicht fotografiert werden will. So. Das ist das Hotel, was an der Demonstrationsstrecke lag, wo dann auch ein Kollege drin war, den ich dann noch anrufen konnte, dass er auch rechtzeitig wieder runterkommt, weil er war da drin gerade dabei, seine Bilder zu senden. So. Und ja, genau, hier, das ist so ein Plakat, was überall in Friedrichshain, hier in Berlin und in Kreuzberg hängt, wo also anonym aufgerufen wird, also sich der Fotografen und der Journalisten zu erwehren, die auf Demonstrationen diese Bilder, die ich jetzt eben gerade gemacht habe, zeigen. Und das macht natürlich auch die Arbeit sehr schwer. Weil hier wird also offensiv aufgerufen, halt den Journalist des Platzes zu verweisen und so weiter. Ja, das sind jetzt nochmal so ein bisschen das Making-of. Also ein Kollege von der AP hier mit Gasmaske, das ist oft nötig, weil man sonst schlecht fotografieren kann. So. Das sind jetzt Bilder aus Rostock vom G8-Gipfel. Und genau. Ja. Achso. Ja, das sind jetzt nochmal ein paar Bilder von Klimagipfel in Kopenhagen. Und also wie auch hier wieder, ich versuche halt immer so, die Bilder dann so zu editieren, dass man die Leute möglichst nicht erkennen kann, aber wie schon gesagt, das ist halt trotzdem schwierig. Das ist immer eine Gratwanderung zwischen meinem Anspruch, die Realität, die da stattfindet, rüberzubringen und dabei halt die Leute nicht zu sehr zu exponieren. Also wenn das die Mutter von dem jungen Mann sieht, das Bild, dann kriegt er sicherlich auch Ärger dann hinterher. Wobei das völlig friedlich war. Also diese Festnahmen hier in Kopenhagen, da, die waren also nicht begründet durch irgendwelche Verletzungen von irgendwelchen Gesetzen oder so. Das gibt ja so ein neues Gesetz in Dänemark, was ermöglicht, dass man präventiv Leute festnimmt, auch wenn sie nichts gemacht haben. Und genau, das waren also solche Präventivfestnahmen alle hier. Ja, das ist auch nochmal ein Beispiel, das sind alles Mitglieder vom BUND und das ist innerhalb der Konferenz und das ist ein Bild, was mir gerade so eben noch gelungen ist, bevor ich von der UN-Polizei da weggeführt wurde, die wollten das nicht, da wurden nämlich diese Leute alle in Handschellen gelegt und saßen dann mit erhobenen Händen vor diesem Logo, eigentlich ein super Bild für den Fotografen, weil Putting the Elements Together, also die NGOs werden da quasi rausgeworfen aus der Konferenz. Was man jetzt hier nicht so gut sehen kann, hier sieht es ja nur so aus, als ob die da rumsitzen. Und eine Minute später waren die halt in Handschellen und wurden da abgeführt. Aber die UN-Polizei hat das da halt nicht erlaubt, dass ich da fotografiere, sondern also es war nicht möglich. So. Ah ja, genau. Jetzt kommen wir auch zu einem Anlass dafür, dass ich jetzt hier bin. Und zwar war das auch dieses Jahr eine Pressekonferenz von der ehemaligen Familienministerin und also ich komme da nichtsahnend zum Bundespresseamt und dann stehen dann diese Demonstranten und das ist dann auch so ein Fall von Spot News. Ich war eigentlich dafür eingeplant, diese Pressekonferenz zu machen und dann stehen die Demonstranten da und dann macht man halt schnell vorher noch ein paar Bilder von den Demonstranten und sieht dann zu, dass man reinkommt, weil man braucht ja auch den guten Platz, um das Bild zu machen. Und da kann ich auch ein bisschen was zu erzählen, wie das dann bei Pressekonferenzen läuft von Politikern. Also gerade die Frau von der Leyen ist halt super Profi, was den Umgang mit Fotografen betrifft. Und das war nicht das einzige Mal, dass sie dieses Stoppschild, also ohne dass das wirklich Thema der ihrer Rede gerade war, hochhielt, sondern sie war halt darauf aus, dass wirklich auch jeder Fotograf das erwischt, den Moment, wo sie das hochhält. Und deshalb habe ich das jetzt auch gekriegt, das Bild. Das sind die Service-Provider, ja, die sich dann da mit der nochmal zum Gruppenfoto gestellt haben. Genau, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist das Entertainment. Also Sie sehen schon, als Fotograf bei einer Nachrichtenagentur hat man sehr viel Abwechslung, möchte ich mal so sagen. Also es gibt sehr, sehr viele Kategorien von Terminen oder von Veranstaltungen, die man covern muss und wo man sich selbst als Journalist gerecht werden muss, aber auch natürlich den Ansprüchen der Kunden. Und das ist jetzt hier so eine Modenschau hier in Berlin Fashion Week. Das sieht dann so aus. Und da besteht dann quasi die Leistung des Fotografen nicht darin, irgendwie ein scharfes Bild von der jungen Dame zu machen, weil da ist so viel Licht, das kann wirklich jeder, sondern es besteht dann darin, dass man eben den Platz in der Mitte erwischt. Und weil das andere sieht dann nicht so schön aus. Das ist, sind die Fotografen auf der Berlinale, also so am roten Teppich sozusagen. Und warten halt auf die Stars. Und Keanu Reeves. Und da ist dann auch keine journalistische Fähigkeit gefragt, sondern eben nur, man muss besonders laut schreien oder man muss halt irgendwie dann unter dem Konkurrenzdruck von 100 anderen Fotografen dann doch noch ein Bild kriegen von dem Star. Und das ist jetzt die Premiere von irgendeinem Film. Und da sieht man dann irgendwie kurz nach der Veranstaltung sind dann die Fotografen sofort dabei und müssen halt die Bilder senden. Insbesondere steht man unter Druck, weil die Online-Medien sehr zeitnah berichten über die Veranstaltung. Deswegen muss man auch sehr schnell sofort ein Bild raushauen. Und dann kennt man meistens die ganzen Namen nicht von den ganzen Prominenten da, aber da gibt es dann immer genug Fans, die einem da zur Seite stehen. So. Jetzt die nächste Art von Veranstaltung, die man fotografieren muss, sind politische Veranstaltungen. Und also hier ein Politiker, den Sie ja wahrscheinlich alle kennen. Und das ist auch ein lustiges Beispiel für das Thema Fuck by the Media. Also voller guten Willens habe ich dieses nette Bildchen gemacht von Martin und gedacht, ja, das also erzählt halt auch die Geschichte, er liest halt das Grundgesetz vor, direkt beim Marie-Elisabeth Lüders Haus und so erinnert dann nochmal die Politik daran, dass es ja das Grundgesetz ist, was irgendwie allen Dingen zugrunde liegt. Und aber was passiert? Es gibt einen ganz kritischen Artikel im Tagesspiegel und das wird illustriert mit dem Bild. Also Fakt bei the Media. Und irgendwie Politiker lächeln immer, komischerweise, oder sehr oft zumindest. Auch diese hier, das ist jetzt beim bei den Koalitionsverhandlungen zur Koalition dieses Jahr zwischen FDP und CDU. Und also alle, das ist die Kategorie Reinkomme-Bild. Also man steht irgendwo und wartet, dass die reinkommen, die Politiker. Alle freuen sich. Und das genügt natürlich auch nicht den Ansprüchen, die man jetzt als Fotojournalist hat, weil da wird man natürlich verarscht. Also die freuen sich ja nicht alle darauf, irgendwie auszuhandeln, was sie da jetzt irgendwie als Koalitionsvertrag machen, sondern die sind natürlich da sehr angespannt. Und dann gibt es die nächste Kategorie, das sind die sogenannten Auftaktbilder, da darf man dann in den Saal rein. Natürlich erst, wenn es erlaubt ist und dann stehen dann irgendwie halt, denn Frau Merkel entscheidet dann immer, wer neben ihr stehen darf in dem Moment und hier stehen halt dann die FDP-Kollegen neben ihr und zeigen das neue iPhone und alle freuen sich immer noch so. Und ich war an dem Tag halt sehr unzufrieden mit dem Ergebnis habe deshalb auch ein Gesetz gebrochen. Und zwar ist das jetzt ein Foto, was von außen durch das Fenster der Landesvertretung gemacht wurde, wo man die Verhandler sehen kann. Also hier zeigt Frau Merkel gerade irgendjemand einen Vogel und Herr Westerwelle ist auch nicht so begeistert und das ist eigentlich nicht gestattet. Also man kann, also es ist nicht erlaubt, dass man Leute auch des öffentlichen Interesses irgendwie in privaten Räumen fotografiert. Aber in dem Moment war ich so unzufrieden mit den Ergebnissen, die es vorher gab, dass ich mir das erlaubt habe und also was sehr selten vorkommt. Und da machen die natürlich nichts dagegen, weil die hätten hinterher viel mehr Probleme irgendwie, die durch so eine Sache dann aufgerufen wird. Aber normalerweise wird die Privatsphäre natürlich gewahrt. Also, so. Aber auch hier wieder ein Bild durchs Fenster. Also das kommt schon vor, dass man durchs Fenster fotografiert. Ja, Herr Gloß hatte sich ja dann verabschiedet auch aus seinem Posten. Und das ist dann der Tag gewesen oder der Moment gewesen, nachdem er dann sich verabschiedet hat als Wirtschaftsminister. Oder Herr Jung hier bei einem Rundgang im Krankenhaus, im Gefängnis, im Bundeswehrkrankenhaus. Und und das war auch nicht gewollt, das Foto. Also da sollte der Fotograf eigentlich auch nicht mit dabei sein, aber irgendwie hat es dann doch geklappt. Oder hier die beiden irgendwie an dem Tag, als sie erklären, dass sie jetzt irgendwie nicht mehr mitmachen wollen. Und das erste Mal, dass sie da, also das erste Mal, dass ich die mit der Zigarette sehe, also normalerweise immer, wenn die Presse in der Nähe ist, wird da nicht geraucht, obwohl alle rauchen, aber das war halt irgendwie dann mal so ein Bild. Genau. Auch weiteres Politikfoto jetzt vom Klimagipfel. Und also am letzten Tag des Klimagipfels, alle waren schon ein bisschen ermüdet. So, genau, das typische Politikfotos. Genau, das hier ist nochmal ein Beispiel für Propaganda. Das ist jetzt ein Foto, was ich nicht gemacht habe, sondern das ist ein Handout vom Bundespresseamt. Und also das ist halt der engste Kreis beim Klimagipfel, in dem diskutiert würde mit Barack Obama. Hier vorne Gordon Brown schreibt mit, was Frau Merkel sagt. Und diese Dame da, das ist, die man nicht kennt, das ist die Dolmetscherin von Herrn Sarkozy, der irgendwie nicht Englisch spricht. Und ja, und das Foto ist gemacht worden von dem Kollegen vom Bundespresseamt, also die haben auch einen eigenen Fotografen. Und in dieser Situation waren ein Fotograf von Herrn Sarkozy anwesend, eine Fotografin von Sarkozy anwesend, der offizielle amerikanische Fotograf und der offizielle deutsche Fotograf. Die waren da ungefähr eine halbe Stunde bei der Besprechung mit dabei und konnten das dann fotografieren. Und da ist halt dem Bundespresseamt-Fotografen ein gutes Bild gelungen. Dann, das war abends, der rief dann bei dem Regierungssprecher an und hat ihm gesagt, Herr Willem hier, ich habe ein schönes Foto gemacht, und dann wurde das ausgesucht. Und das ist an dem Tag und auch in den Folgetagen das einzige Bild gewesen, was quasi die Geschichte erzählt, dass hier verhandelt wird, dass hier die Staatenlenker irgendwie das Klima verhandeln. Und deshalb wurde es auch weltweit gedruckt, das Bild. Und natürlich, hier ist die handelnde Frau Merkel und die anderen schreiben mit oder hören zu. Und das meine ich mit Propaganda. Also da hat das Bundespresseamt sozusagen einen richtigen Coup gelandet, weil das auf dem Markt, also die Nachrichtenagenturen übernehmen dann auch dieses Bild, natürlich mit dem Hinweis, dass es irgendwie ein Handout ist von der Regierung. Aber das landet dann oftmals nicht mehr in der Bildunterzeile in den Zeitungen. Da steht dann nur noch DDP dran, obwohl das bei uns immer sehr, sehr genau rausgegeben wird auch. Und damit hat sie dann aber weltweite Verbreitung gefunden und die ganze Welt hat dann gedacht, irgendwie Frau Merkel hat das da dann geregelt. Da dachte man noch, dass es geregelt wurde, das wurde ja dann irgendwie, war dann doch ein Problem, genau. So. Und in der Regel gibt es immer so Absperrbänder, hinter denen man dann steht und dann irgendwas fotografieren muss. Genau. Jetzt kommen wir zum Thema Symbolfotos. Das ist auch meine letzte Kategorie, die man als Fotograf machen muss. Und da ging es um die Vogelgrippe. Muss man sich dann so verkleiden und macht dann solche Fotos. Oder solche Fotos, da geht es um einen Arzt, der halt besonders gut da drin ist, Hände zu operieren. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür. Also erstmal natürlich, man fotografiert so, dass man den Patienten nicht sehen kann, ist ja klar. Und den Arzt kann man jetzt auch nicht erkennen durch Zufall, also weil er diese Maske trägt. Und deshalb wird so ein Bild, was wirklich eigentlich an eine Geschichte gebunden war, eben diesen Arzt, der halt ein Star in Hand-OP, Handchirurgie ist, wird dann oftmals verwendet als Symbolfoto für andere Dinge. Zum Beispiel dieses Bild wurde auch verwendet als Symbolfoto für ärztliche Kunstfehler. Das hat er sich natürlich nicht so gedacht, der Arzt, als er mich da reingelassen hat. Und das wird von uns auch nicht aktuell rausgegeben zu solchen Themen. Also es gibt dann immer einen Text, irgendwie eine neue Untersuchung über ärztliche Kunstfehler. Da läuft dann ein Text bei uns über den Draht. Und da wird dann nicht so ein Foto rausgegeben, dazu aktuell. Aber es befindet sich natürlich im Archiv. Und der findige Bildredakteur einer Zeitung, der gibt dann ein OP oder Arzt oder Operation oder sowas. Und dann kommt er auf das Bild und dann landet das in der Zeitung zu dem Thema ärztlicher Kunstfehler. Also da ist auch dieser Arzt irgendwie Fakt bei Media in dem Fall dann. Genau. Ein weiteres Beispiel für Symbolfotos, also es geht um Minijobs. Irgendwie an dem Tag war ich im Bundestag und dann wischt da jemand die Scheibe und das ist halt das Foto, so wie man es nicht machen darf. In dem Fall ist ja der Herr zu erkennen und der hat dann auch das erwirkt, dass das Bild zurückgezogen wurde, weil er nicht gefragt wurde von mir. Wie man es dann richtig macht, ist so. Da wird es auch illustriert, dass jemand halt Fenster putzt, aber man kann ihn nicht erkennen. So. auch ein weiteres Symbolfoto, was gar nichts aussagt eigentlich. Also es geht hier um Schweinegrippe. Und das ist quasi eine Illustration, eine Fotoillustration. Also das ist schon aufgenommen worden im Institut, wo diese Proben, die Schweinegrippe-Proben untersucht werden. Aber die haben die Presse eingeladen und da waren noch mehrere Fotografen und diese Laborantin musste also diese Geste ungefähr 100 Mal machen. Und da ist auch nichts drin irgendwie, das ist Fake. Und aber eine der wenigen Möglichkeiten, sowas zu illustrieren und die Möglichkeit, das auch ehrlich rüberzubringen, ist dann für uns, das quasi in die Caption reinzuschreiben des Bildes. Da steht dann drin symbolisches Foto und wird genau erklärt, was da passiert. Ja, aber schön ist es nicht. So. Genau. Ja. Genau, das war jetzt, waren die Kategorien der Fotografie. So, im Untertitel heißt das ja das Ende der Street-Fotografie, mein Talk. Und da will ich jetzt auch noch mal ein bisschen erzählen, was es jetzt zu heulen gibt. Und eine Motivation, warum ich jetzt hier stehe, ist, dass ich vor 2 Jahren mal hier war als Fotograf und das also sehr schwer hatte, hier was zu fotografieren, weil natürlich keiner fotografiert werden will. Ich habe auch heute hier viele T-Shirts gesehen mit dem Aufdruck kein Foto und das macht es halt für mich schwer. Und ein weiteres Beispiel war die Demonstration der Piratenpartei Freiheit statt Angst, wo dann auch viele Leute auf die Demonstration gingen, die dann da nicht fotografiert werden wollten und auch diese T-Shirts trugen. Und und mein Appell ist eigentlich, sich immer genau zu überlegen, in welchem Zusammenhang könnte dieses Foto benutzt werden und nicht pauschal zu sagen, ich möchte nicht fotografiert werden, sondern wenn ich jetzt auf eine Demonstration gehe und einen Stein schmeiße, dann möchte ich natürlich nicht fotografiert werden, das ist klar. Aber wenn ich auf eine Demonstration gehe und mein Bürgerrecht wahrnehme und gegen irgendwas bin oder für irgendwas bin, dann macht es in meinen Augen, also aus meiner Sicht als der darüber berichten muss, wenig Sinn, wenn man dann sagt, ich möchte aber dabei nicht fotografiert werden. So. Und jetzt zeige ich ein Beispiel von einem Kollegen hier aus Berlin, Harald Hauswart, der in der DDR-Zeit sehr viel fotografiert hat hier in Ostberlin. Und für mich ein sehr schönes Beispiel ist für das, was man früher machen konnte und was man heute nicht mehr machen kann, eben Straßenfotografie. Also wenn man heute im Schwimmbad fotografieren will, das ist so gut wie unmöglich, weil man da so viele Gesetze missachtet und hier müsste man, weil die sind alle unter 18, da müsste man von allen irgendwie die Eltern fragen, ob sie das wollen. Und also solche Fotos hat man bei mir eben nicht gesehen und die gibt es heute auch einfach nicht mehr. Sowas erst recht nicht, weil das ist auch noch ein geschlossener Raum, also quasi eine Privatsphäre, da darf man gar nicht fotografieren. Und also auch bei dem Herrn, da würde sofort ein Anwalt bei uns anrufen, der rausgefunden hat, wer das ist und der ihn jetzt vertritt und dann bei uns das Schadensersatz einklagt. Ne, weil
kannst du vielleicht ganz kurz mal diese Beiwerksregelung mal erklären als rechtliche Grundlage?
Du weißt, was ich meine? Ja, das Beiwerk, ja genau. Wenn ich ein Gebäude fotografiere und da steht jemand davor, dann darf ich das, also es ist egal, dann brauche ich die Leute auch nicht fragen. Aber wenn jemand dann das Bild bestimmt, dann muss ich schon fragen. Und sowas ist natürlich nicht möglich heutzutage. Also war damals auch nicht möglich, ist aber nicht geahndet worden. Und ja, genau. Und jetzt zeige ich noch ein paar Bilder, die ich nicht veröffentlicht habe und weswegen ich heule, weil ich halt sowas eigentlich ganz schön finde. Das ist, also die sind unveröffentlicht, können auch nicht veröffentlicht werden, weil ich die Leute nicht gefragt habe und weil das also, das ist auf der Art Fair in Berlin. Ja, das ist, genau. Ja, das ist schwierig, das zu illustrieren, was man nicht machen kann, wenn man es nicht zeigt. Also das, ich fand es sehr interessant zu sehen auf der Kunstmesse. Also ich war da, um halt Feature-Fotos zu machen, wo dann jemand vor irgendeinem Bild vorbeiläuft und den man nicht erkennen kann, um zu illustrieren, dass es diese Kunstmesse ist. Und ich fand aber sehr interessant zu sehen, was da für Leute sind, weil das ist also so eine Möglichkeit, sozusagen mal die Upper Class in Aktion zu fotografieren. Und das war für mich interessant und ist nicht veröffentlichbar, weil das die Rechte der Leute verletzt sind. durch die Fotos. So, das wird es halt nicht geben bei uns. Und das auch nicht, das ist hier bei der Beerdigung von dem DDR-Spion Wolf. Und das ist so eine Porträtserie, die ich da gemacht habe von Leuten, die diese Beerdigung besucht haben. Völlig unmöglich, sowas jemals zu veröffentlichen, deshalb mache ich das schnell weg. So, ja, damit bin ich eigentlich auch schon am Ende der Einführung in die Mainstream-Medien und freue mich auf Fragen und freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Ja, danke für den schönen Vortrag. Ich bin sicher, es gibt einige Fragen und Diskussionsbedarf. Das Mikrofon befindet sich hier hinten. Ich bitte alle Menschen, die Fragen haben, hier nach hinten zu kommen, zum Mikrofon. Vielleicht eine schöne Reihe bilden oder so. Wir sind ja immerhin auf einem deutschen Kongress.
Du hast ja was von Symbolfotos erzählt, die eher weniger Aussage haben. Machst du sowas gerne oder ist das dann wirklich nur so Cash-Cow und das kann man nicht schön finden?
Naja, das ist illustrative Fotografie. Also das macht ein Fotojournalist nicht gerne. Ach so. Weil also insgesamt möchte man ja sozusagen als Fotojournalist mit dem Bild, was man macht, auch eine Geschichte erzählen und die eigene Sicht, die man auf die Dinge hat, transportieren. Und wenn ein Foto dann nur illustrativ ist und bei Symbolfotos ist das per se so, ja, per Definition,
funktionieren auch so.
Genau, das macht man nicht gerne, das muss aber sein, weil es viele abstrakte Dinge gibt, die man anders nicht, also wo auch der Kunde den Artikel nicht in die Zeitung bringen kann oder ins Internet bringen kann ohne Bild. Und da sind dann, also insbesondere im Internet, besonders schreckliche Symbolfotos, also dann zum Thema Krankenkasse, da wird dann irgendwie werden dann die Krankenkassenkarten abfotografiert oder sowas. Also muss ich machen, ist ganz schlimm. Danke.
Ich habe meine Frage, du hattest am Anfang, oder Sie?
Nö, kannst ruhig du sagen. Ja.
Du hattest am Anfang so Fotos aus Straßburg, auch mit Leuten, die dort echt oder scheinbar in Action waren. Ich habe das in den letzten 2 Jahren häufiger gesehen, gerade wenn der Schwarze Block in Berlin marschiert, dass Kollegen von dir zumindest darum gebeten haben, dass mal jemand einen Stein in die Hand nimmt und sich mal so hinstellt. Mhm. Kannst du darüber auch was sagen oder ist dir das nie begegnet?
Das habe ich noch nicht erlebt, aber ich schließe überhaupt nicht aus, dass das stattfindet. Also gerade auf Demonstrationen ist man als Agenturfotograf umgeben von einer Menge von Leuten, die mit Kameras da als Fotografen sich gerieren und die vielleicht die Action mögen oder für die das vielleicht auch ein Einstieg ist in den Fotojournalismus, weil einen das ja so berührt, wenn da so Gewalt passiert und wenn die Polizei Leute angreift oder umgekehrt. Und da ist es wirklich, oftmals sind diese Steinewerfer umringt von Fotografen und damit fühlen die sich natürlich auch bestätigt oder animiert, irgendwie Steine zu werfen. Also, dass jemand wirklich jemanden darum bittet, das habe ich noch nicht erlebt, aber schon allein durch die Anwesenheit. Also zum Beispiel gab es auch mal beim letzten 1. Mai wurde dann so ein kleines Feuer auf dem Kottburger Platz gemacht und da waren sofort natürlich alle Fotografen da, weil das ein gutes Bild, also weil das in der Nacht halt dunkel ist und wenn dann Feuer ist, dann kann man halt was fotografieren. Und ich bin mir sicher, dass die Leute sich dadurch auch dann animiert fühlen, zu agieren. Und das ist natürlich sehr, sehr tragisch, weil man will ja als Fotojournalist nicht das Geschehen bestimmen, sondern will das beobachten und transportieren. Aber es ist eben oft nicht möglich, also gerade wenn da so viele Kollegen dabei sind, diesem Ideal gerecht zu werden. Und das Einzige, was man da machen kann, ist halt sich nicht zu den 20 dazuzustellen, sondern zu warten, bis die wieder weg sind und dann vielleicht ein Foto von dem Feuer zu machen. Und das ist aber schon sehr schwierig.
Ich habe gleich 3 Fragen. Ich fange mal mit der kürzesten an. Und zwar, wie lange dauert denn ungefähr der Workflow von Bild wurde geschossen bis geht über die Agenturticker? So ist es im Rahmen von einer Stunde oder Minuten? Oder?
Nee, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also es hängt immer davon an, wie wichtig das ist. Also die Bildredakteure, die haben da so einen Eingang, wo der dann auch oft vollläuft mit Bildern. Und die fangen dann mit den Sachen zuerst an, die am wichtigsten sind. Aber zum Beispiel, also bei ganz einfachen Sachen wie zum Beispiel Fußball, wo es halt ganz online ganz viele Live-Ticker gibt, die darüber berichten, da geht das sehr schnell. Also da dauert das vom Fotografieren, also sozusagen in dem Moment, wo ich den Auslöser gedrückt habe, bis es beim Kunden ist, so 5 Minuten. Wow.
Dann würde mich mal interessieren, vielleicht kannst du was drüber sagen, wie so die Honorare ungefähr sind, um einfach mal so eine Vorstellung zu kriegen. Also ist es jetzt der böse Fotograf auf der Demo, der da sich die dicke Kohle verdient, mit dem er jetzt die Bilder da macht? Oder ist es, sag ich mal, eher so ein die arme Sau, die dann auch ab und zu nochmal einen Stein abkriegt und gerade so über die Runden kommt? Kannst du mal sagen, wie so ungefähr die aktuellen Kurse so sind für tagesaktuelle Berichterstattung? Nur mal so ein Gefühl zu kriegen hier in der Runde.
Ja, also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich bin angestellt, also fest angestellt bei DDP und ich kriege da ein ganz normales Gehalt, was so nach Tarif, das kann jeder im Internet nachgucken, also so ein ganz normales Gehalt einfach. Und als freier Fotograf, wenn man engagiert wird von einem Magazin, was heutzutage fast gar nicht mehr vorkommt, dann liegen die Honorare so ungefähr bei 300 Euro am Tag. Und also wir hatten neulich mal eine Anfrage vom Spiegel, da wollten die ganz gerne, dass wir für die nach Afghanistan fahren und das ist nicht diskutabel, dass wir für 300 Euro da einen Fotografen hinschicken. Aber das ist, was der Fotograf, der für den Spiegel in Afghanistan ist und da seinen Kopf riskiert, bekommt.
Es geht also nicht nach Bild, sondern nach Tag denn an der Stelle? Oder?
Also es gibt auch die Möglichkeit natürlich, wenn man ganz frei ist, sich dann eine Agentur zu suchen, die einen vertritt, wo man denen man die Bilder so einfach übergibt und dann hofft, dass die jemand da runterlädt und da wird dann halt pro Bild ein Share berechnet, also die Agentur behält die Hälfte und der Fotograf bekommt die Hälfte und so eine Zeitung, so ein Zeitungsbild in einer überregionalen Zeitung bringt so 40, 50 Euro, eine Doppelseite im Stern, die bringt glaube ich 800 Euro, aber also ich würde sagen 95% der Fotografen, die auf so einer Demonstration rumlaufen, die fotografieren für 0 Euro, die machen das nur so, also man sieht ja auch nie was gedruckt. Also wir verfolgen ja natürlich sehr genau, was wo gedruckt wird. Und die Zeitungen und Zeitschriften und deren Internetauftritte werden zu 95% von Nachrichtenagenturen bedient. Und diese 5%, die dann auch übrig bleiben, davon ist halt sehr schwer, irgendwie über die Runde zu kommen.
Ich würde noch mal ganz kurz zurück auf diese Beiwerksregelung. Es gibt ja mal oder gab zumindest mal in der Rechtsprechung so ein bisschen die Daumenregel, dass wenn mehr als 5 Personen auf dem Bild zu sehen sind, dass dann nicht mehr von den Einzelnen die Erlaubnis notwendig ist, wenn es also darum geht, zum Beispiel auf der Straße ein Bild zu machen. Deckt sich das noch mit der Praxis? Weißt du das?
Ja, also im Prinzip, also man fotografiert halt irgendwie Leute nicht in kompromittierenden Situationen und wenn es möglich ist, versucht man auch irgendwie einen Augenkontakt herzustellen mit den Leuten, um abzuchecken, dass es in Ordnung ist, weil egal, ob das jetzt rechtlich jetzt 5 oder 6 oder 4 Leute sind, wenn hinterher der Abgebildete anruft, dann ist das hat man viel Ärger da als Nachrichtenagentur, löscht das Bild hinterher und deshalb versucht man schon im Vorhinein zu vermeiden, dass da solche Fälle auftreten. So. Und
Okay, danke.
Eine ganz kurze Frage, wie wird es jetzt ablaufen, wenn jetzt zum Beispiel die Polizei den Verdacht hat, dass du als Fotograf irgendwelche Bilder von mir hast, wo jetzt ohne Maskierung dastehe und was potenziell Illegales machen, haben die dann oder kommt es vor, dass dann wirklich Anfragen kommen, die sagen, rück den ganzen Bildersatz raus, damit wir sehen, wer diese Person da irgendwie ist und ob wir sie identifizieren können, oder ist es irgendwie in europäischen Ländern unterschiedlich geregelt?
Also solche Anfragen gab es mal vor langer Zeit, aber die müssen nicht bedient werden und werden auch selbstverständlich nicht bedient und in letzter Zeit, soweit ich weiß, ist das auch nicht mehr vorgekommen. Also das haben die gemerkt, dass es einfach Quatsch ist und nicht geht. Und die laufen da ja selber rum, auch oft getarnt als Fotografen und machen da selber ihre Bilder. Und das macht für mich natürlich das Leben noch schwerer, ne, wenn da Polizisten rum und Bilder einsammeln. Ne.
Ja. Ich habe eine kurze Anmerkung zu deiner Anmerkung, dass wir alle uns doch vielleicht überlegen sollen, wenn wir auf Demos gehen oder Ähnliches, ob wir uns nicht doch fotografieren lassen. Und wollte nur sagen, gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich vor kurzer Zeit selber eine Bildrückziehung gemacht habe, das Schwierige ist halt gerade zum Beispiel der DDP-Pool. Du hast das selbst erklärt. Es ist halt so, dass die Bilder in einen Pool wandern und man weiß halt nicht, selbst wenn die bei der Dokumentation und in einem Zeitungsartikel erstmal benutzt werden, zum Beispiel zur FSA oder zu ähnlichen Veranstaltungen, kann es halt danach passieren, dass die Bilder aus dem Kontext gerissen, da könnt ihr nichts dafür, aber sind eben da, dann auch in anderen Medien benutzt werden, in einem ganz anderen Zusammenhang. Und das ist durchaus einfach ein schwieriges Thema. Und ich habe zum Beispiel gedacht, naja, so ähnlich wie es halt auch bei Creative Commons ist, ich könnte ja dann zustimmen, dass das Bild, wo es halt auch nicht um mich, sondern um die Personen ging, die mich betrifft, dass das Bild dann halt in bestimmten Zusammenhängen veröffentlicht wird und nicht gefragt werde. Und das geht zum Beispiel bei der DDP dann eben nicht, weil das Bild eben in dem Pool drin ist und damit erstmal frei verfügbar ist. Und damit ist das natürlich dann umso schwieriger. Also selbst wenn man bereit ist zu sagen, okay, in einem bestimmten Zusammenhang lässt man das zu, hat man am Ende keine Handhabe mehr. Und das ist natürlich ein Problem, weshalb ich zum Beispiel darauf achten werde, dass eben bestimmte Personen jetzt nicht mehr fotografiert werden.
Ja, das ist richtig. Also deshalb habe ich das auch erzählt. Man muss sich halt immer sehr genau überlegen, in welchem Zusammenhang man sich gerade befindet und versuchen eben da Medienkompetenz zu entwickeln und zu überlegen, so wie kann das Bild denn noch benutzt werden und sich dann aber souverän zu entscheiden, ob man das jetzt will oder nicht. Und also Pool heißt das nicht, das heißt Archiv, also das geht ins Archiv und die meisten Kunden haben da Zugang drauf und können halt die Bilder ewig benutzen. Also das ist genau richtig. Und da eben, da besteht ja auch die Möglichkeit, das Bild zurückzuziehen oder man kann auch sagen, wenn man, dann ist es schon veröffentlicht, das ist richtig, ja. Man kann aber auch sagen, wenn man fotografiert wird, zum Beispiel im Interview, dass man nur im Zusammenhang mit diesem Interview möchte, dass die Bilder benutzt werden und das wird dann da auch vermerkt, aber das ist dann trotzdem nicht ausgeschlossen, dass das die Redakteure in den Zeitungen nicht lesen und dann doch machen. So, ne? Also das ist schon sehr schwierig.
Hallo, mich würde interessieren, in Bezug auf die Digitalisierung der Fotografie, ob sich da in den letzten 10, 15 Jahren im Arbeitsauflauf, also neben den offensichtlichen Dingen, auch gegenüber euch als Fotografen was geändert hat. Also du hast erwähnt, dass in den Redaktionen drauf geguckt wird, ob gestempelt worden ist und solchen Sachen. Kannst du da feststellen, dass die Bildredakteure oder andere Leute in der Redaktion eure Arbeit jetzt noch kritischer betrachten und ob da mittlerweile auch Tools eingesetzt werden, um zu gucken, ob irgendwo gebastelt worden ist?
Also die Glaubwürdigkeit ist eigentlich das, was eine Nachrichtenagentur verkauft. Also die verkauft jetzt nicht bunte Bilder oder sowas, sondern die verkauft Glaubwürdigkeit. Und da ist man natürlich versucht, da möglichst gut drin zu sein, in Glaubwürdigkeit. Und das führt dazu, dass es sehr strenge Regeln gibt, die Fotografen beachten müssen. Also eben, dass man nicht die Bilder verändert und dass man nur ganz bestimmte Methoden in Photoshop verwendet, um die Helligkeit anzupassen oder Farben anzupassen oder so. Und die Regeln sind sehr, sehr genau. Und also gefälscht wurde immer. Man kennt ja aus der Geschichte oder aus Geschichtsbüchern auch irgendwie diese lustigen Fälschungen aus der Sowjetunion und wird heute auch noch. Aber es wird schon sehr, sehr genau darauf geachtet, das frühzeitig rauszufinden. Und bei uns fliegen Leute raus. Und also das ist auch passiert. Vor 2 Jahren gab es mal einen Fotografen, der hat, also ich will die Geschichte nicht so genau erzählen, aber der hat eine Situation gestellt und das nicht in die Caption reingeschrieben. Und das hat dann online jemand gesehen, das Bild, der diese Situation live mitverfolgt hat und hat dann in die Kommentare auf diesem Online-Medium das reingeschrieben. Und daraufhin hat dann das war Spiegel Online und daraufhin hat dann die Spiegel Online-Redaktion bei uns angerufen und das hat dann keine Stunde gedauert, da war dann dieser Fotograf entlassen und für immer. Weil wenn man wegen sowas mal rausgeflogen ist irgendwo, dann findet man halt auch sehr, sehr schwer eine neue Anstellung. Und Reuters hatte ja so ein ganz großes Problem in Israel mit einem Fotografen, der irgendwie da noch Rauch in den Himmel reingestempelt hat und irgendwie Raketen in den Himmel reingestempelt hat. Und und gerade bei sowas, wo es so heikel ist, also bei Kriegssituationen, ist das natürlich sehr, sehr kritisch. Und das hat bei Reuters dazu geführt, dass da die Bilder auch technisch überprüft werden und dass es sehr oft den Request gibt für die Fotografen, dass sie nochmal die Originaldateien schicken müssen. Und also es gibt ja immer die Originaldatei und das ist so aufwendig, die zu fälschen, dass das halt in dem kurzen Zeitraum, den man hat zwischen Bild fotografieren und Bild senden, nicht geht. Also das lässt sich dann quasi für die Redaktion, wenn die einen Zweifel hat, dass das Bild auch so echt ist, dann lässt die sich einfach die Originaldatei schicken und dann wird der Fotograf gegebenenfalls entlassen.
Nur ein kurzer Nachsatz. Also wenn ich das richtig verstehe, gibt es also quasi Guidelines, was ihr an Photoshop dürft oder sonst oder genau. Anderen Tools oder auch nicht. Das, denke ich mal, wäre hier auch spannend mal zu hören, was geht und was geht, also was nicht geht. Mhm. Das so für später mal.
Ja.
Ich habe eine Frage und zwar, wie sicherst du dich beim Fotografieren rechtlich ab? Ich fotografiere selbst und ich habe zum Beispiel in der Firma ein Shooting gehabt, wo ich sozusagen als Beiwerk dabei war. Und ich habe da halt so einen wirklichen Vertrag bekommen, wo ich halt unterschrieben habe, dass ich auf mein Persönlichkeitsrecht auf dem Bild verzichte. Es geht bei dir jetzt natürlich schlecht. In Journalismusfotografie kann man den Leuten nicht einen Zettel hinhalten. Unterschreib mal bitte. Fragst du da, stellst du Blickkontakt her? Kopfnicken, inwieweit sicherst du dich ab? Bekommst du Absicherung von der Agentur auch?
Also bei uns, die Bilder, die bei uns in dem Archiv landen und die über den Draht gehen, die dürfen nicht kommerziell, also nicht für werbliche Zwecke genutzt werden. Und damit sind dann schon die Probleme viel kleiner, sozusagen, die man hat. Und ich sichere mich immer der Situation entsprechend ab. Also wenn ich zum Beispiel, wenn auf einmal das Wetter schön ist und ich soll halt ein sogenanntes Wetterbild machen, was illustriert, dass es auf einmal warm ist, dann gehe ich irgendwie halt in den Park und fotografiere da irgendwie ein hübsches Mädchen, die da irgendwie vor dem Landmark von der entsprechenden Stadt liegt halt. Ne? Also in Berlin fotografiert man Leute vorm Brandenburger Tor oder vorm Fernsehturm oder sowas. Und das ist klar, dass ich in dem Moment natürlich die Person auch ansprechen muss und fragen muss. Also da mache ich nicht einfach ein Bild vom schönen Mädchen vom Fernsehturm und dann hinterher sieht sie sich in der Zeitung, sondern da wird dann gefragt. Und aber wenn ich in irgendeiner Situation, die dynamisch ist, also eine Demonstration, wo das ja sowieso eigentlich erlaubt ist, zu fotografieren, weil das dann, also gibt da so ein Gesetz und danach ist das da erlaubt und da frage ich dann nicht die Leute einzeln nach. Aber zum Beispiel das Beispiel, was ich gezeigt habe mit dem Fensterputzer, das war ein grober Fehler von mir, dieses Bild zu machen und zu funken. Weil bei sowas ist es immer riskant. Es gibt, also wenn man Leute beim Arbeiten fotografiert, dann ist ja oft die Möglichkeit da, dass der vielleicht irgendwie da schwarz arbeitet oder so. Ne? Und man will ja jetzt nicht jemanden, der schwarz arbeitet, irgendwie in die Pfanne hauen. Darum geht's bei dem Bild ja nicht. Ne? Und deshalb, in solchen Situationen stelle ich auf jeden Fall Blickkontakt her und dann merkt man ja auch, ob der was dagegen hat, ob er sich wegdreht oder einem zunickt oder so. Und das habe ich halt bei dem Fensterwischbild nicht gemacht und deshalb gab es da halt Ärger.
Kommt es da dazu, dass die Leute posieren auch teilweise dann? Oder weil wenn ich jetzt jemanden so frage, dann weiß er, dass er fotografiert wird. Ich will ihn ja nicht fotografieren, wie er dann lächelnd in die Kamera schaut, sondern wie er halt weiter Fenster putzt, in deinem Beispiel jetzt.
Klar, also gibt es Situationen, wo die Leute posieren und damit ist es dann sozusagen auch eine sichere Sache. Wir hatten mal den Fall, da gab es so ein Foto im Oktoberfest in München, wo jemand betrunken irgendwie da lustige Sachen macht und der hat dann auf Schadensersatz geklagt, weil das Bild halt relativ gut gelaufen ist und aber da hat dann vor Gericht geholfen, dass der Fotograf, also wie wir das alle machen und machen müssen, eben sein komplettes, alle Bilder, die er gemacht hat, auch archiviert hat. Und da konnte man dann in der Serie, die dann quasi archiviert wurde, sehen, dass der sehr wohl Kontakt hatte zum Fotografen und auch mit dem interagiert hat und da sozusagen stillschweigendes Einverständnis gegeben hat. Und aber nochmal zur Verantwortung, also verantwortlich ist immer der Urheber, also der Fotograf. Also ich bin für das, was ich da mache, verantwortlich und wenn es ein Gerichtsverfahren gibt, dann bin ich angeklagt. Ne? Also das ist immer so. Natürlich ist man von der Agentur geschützt, also so. Also die sagen dann nicht so, okay, jetzt, es sei denn, man macht groben Unfug so. Aber in so einem Fall, da wird dann natürlich schon der Anwalt dann der Agentur dafür beauftragt und sowas, mich dann da zu vertreten.
Danke.
Danke.
Ich hätte eine Frage zum Thema Firmen als juristische Personen, die dann auf einem Recht ein eigenes Bild bestehen. Es gibt ja solche Fälle, beispielsweise in Brüssel, das Atomium, gibt es den Verein, der behauptet, man dürfe es nicht fotografieren, ohne dass man denen jetzt Kohle zahlt oder sowas. Mhm. Ist das in der Praxis ein großes Problem geworden? Oder?
Ja, das ist ein Problem. Also gibt es ja auch hier in, ganz in der Nähe von Berlin ein Beispiel, das Schloss Sanssouci in Potsdam. Das gehört, also ist ja eigentlich gehört das ja dem Volk, aber irgendwie gehört das dann doch einer GmbH, also ist dann doch irgendwie Privatbesitz und auch der Park, der da Anrainer ist, also anliegt direkt. Und wenn man aus dem Park heraus, also von einem, also es gibt nochmal von vorne, also es gibt ein Panorama so und so Gesetz, also man darf auch von Gebäuden, die privat sind, darf man Bilder machen von öffentlichen Orten aus gesehen sozusagen. Und beim Schloss Sanssouci ist das halt das schönste Bild halt aus dem Park, wo man zwar auch ohne Eintritt öffentlich rein kann und von da fotografieren kann, aber da das halt Privatbesitz ist, darf man das Foto nicht machen. Und als hier der Reichstag verhüllt war, das ist dann wieder nochmal ein Sonderfall, ein temporäres Kunstwerk, und da war es komplett verboten. Also da konnte keine Nachrichtenagentur ein Bild machen vom Reichstag. Die Bilder hat alle der Künstler selber gemacht und selber verkauft. Und also so, das ist schon ein sehr großes Problem, insbesondere durch die Ausbreitung der Corporate Spaces. Also gleich auch hier nebenan, das Alexa-Kaufhaus ist natürlich ein Corporate Space. Und wenn ich jetzt ein Bild zum Thema Weihnachtseinkauf machen muss oder so, dann kann ich da nicht reingehen, weil es da verboten ist. Also ich habe da neulich mal Rohlinge gekauft, also hatte die Kamera umhängen und wollte da rein, um Rohlinge zu kaufen, und dann stürzten sich gleich zwei Sicherheitsbeamten auf mich drauf und wollten mich gleich rausschmeißen, weil die fürchteten, ich würde da fotografieren. So. Also das ist schon ein sehr großes Problem.
Danke.
Ja. Aber wir haben nur noch 5 Minuten,
glaube ich. Eine Frage noch.
Das Foto aus Kopenhagen, wo der eine junge Mann auf dem Bauch liegt und die Polizei hat ihn so gefangen genommen oder so.
Ja.
Wie hat man ihn da gefangen genommen? Es gibt einen Grund, da ist mal ein junger Mann 1992 zu Tode gekommen. Hm. Also der lag 10, 15 Jahre im Koma und ist dann gestorben. Hm. Das heißt beinlos, also Beinen Verschluss oder so. Hm. Und das darf man eigentlich nicht mehr anwenden. Hm. Das wäre jetzt für mich ein Skandal, wenn die Polizei, die ist sowieso Schrott in Dänemark, also die sind schlimmer als hier, wenn es drauf ankommt. Das könnte mal wirklich ihre Redaktion aufarbeiten, ob das so war.
Ja.
Das könnten die richtig mal hochgehen lassen.
Ja. Nee, wirklich. Nee, also das ist richtig. Ja. Das war ein sehr brutaler Vorgang. Also das waren Jungs, die haben versucht, irgendwie über den Acker zu laufen und sich dem Gelände zu nähern. Also für den Tag war halt angesagt, irgendwie, wir stürmen irgendwie den Center da. Und die liefen halt da über den Acker und hatten natürlich keine Chance. Die haben die Hunde da hinterher gehetzt und die haben die dann gestoppt und auf den Boden geworfen. Und das war schon relativ brutal. Und ja, das ist nicht schön. Stimmt.
Nee, da könnten Sie doch mal nachgehen. Sie haben doch bestimmt, oder Sie nicht, sondern Ihre Agentur hat doch bestimmt Leute in Kopenhagen zu sitzen oder in Skandinavien.
Ja, wir haben auch sehr ausführlich berichtet über die insbesondere.
Ja, einfach über den Umstand, über diesen Verschluss.
Ja. Ja, nehme ich gern auf.
So, wir sind mit der Zeit leider am Ende angekommen. Eine Runde Applaus bitte für Axel Knick.